Hi, ich bin Vic.
Und ich bin Toni.
Zur Europawahl fragen wir, was wählst du eigentlich? Und heute fragen wir, wer regiert eigentlich?
Hallo Vic.
Hi Toni.
Na?
Du strahlst so schön.
Ich bin ja auch schon bereit für die nächste Frage.
Ja, sehr schön. Was fragen wir denn heute?
Wir fragen heute, wer regiert eigentlich in der EU?
Und nachdem wir darüber gesprochen haben, was, wo, wann, wie, wieso wir wählen und wer eigentlich wählen darf, finde ich das eine ziemlich wichtige Frage.
Ich auch. Vor allem, weil es darauf gar nicht diese richtige Antwort gibt, wie wir haben eine Regierung wie im Bundestag. Also die Frage ist eigentlich, haben wir in der EU eine Regierung oder eine Chefin?
Nicht so richtig. Vor allem nicht, wenn wir es mit der deutschen Regierung vergleichen. Es geht hier ja nicht um ein Land, sondern um mehrere. Wir erinnern uns also mal ganz kurz an die Regierung in Deutschland. Unsere Regierung in Deutschland, die nennen wir Bundesregierung. Die besteht aus Bundeskanzlerin. Genau das hatte ich gestern geändert in unserem Skript. Da stand nämlich noch nur die Bundeskanzlerin und im Moment haben wir einen Bundeskanzler. Und die ganzen Ministerinnen, die zusammen bilden das Kabinett.
Genau. Und unser jetziger Bundeskanzler ist der Chef der Regierung und die MinisterInnen haben jeweils einen eigenen Bereich. Das derzeitige Kabinett Scholz verfügt über 16 Ministerien. Wie viele MinisterInnen in der Bundesregierung mitarbeiten, das bestimmt immer der oder die Bundeskanzlerin.
Bei Frau Merkel gab es zum Beispiel nur 15.
Ja.
Und im Gegensatz zu verschiedenen Ländern haben wir in der EU also weder einen Kanzler oder eine Kanzlerin noch MinisterInnen. Und wir haben auch keinen Präsidenten oder eine Präsidentin oder Premierminister oder Premierministerin, wie wir das vielleicht aus Ländern kennen.
Genau. Auf der EU-Ebene haben die Institutionen alle sozusagen eine eigene Führung. Und von den vier, die wir besprochen haben in unserer allerersten Wie geht die EU, wie funktioniert, was ist die EU eigentlich Folge, gucken wir uns heute nochmal drei an. Der Rat der Europäischen Union, also der Ministerinnenrat, der hat nämlich gar keinen Präsidenten oder Präsidentin, sondern die Ratspräsidentschaft ist immer ein Land. Also, um wieder auf die anderen drei zu sprechen zu kommen. Wir haben derzeit eine Präsidentin in der Kommission, wir haben eine Präsidentin im Parlament und einen Präsidenten im Rat. Und diese drei sind somit die EU-Chefinnen und haben natürlich alle unterschiedliche Aufgaben und Verantwortung und bekommen auch ihre Posten tatsächlich auf andere Arten.
Und genau das wäre meine nächste Frage. Wie kommen die da überhaupt hin?
Ich finde das eine super gute Frage. Ich würde aber sagen, wir nehmen nochmal einen Schritt zurück und gucken uns nochmal an, was passiert denn eigentlich nach der Wahl.
Also bevor überhaupt irgendjemand eine Position bekommt und du hoffentlich auch wieder einen neuen Job.
Genau. Und so würde ich sagen, bauen wir diese ganze Geschichte dann auf.
Also mal super basic, das erste nach der Wahl. Logisch, die Auszählung der Stimmen. Die Wahllokale, die schließen um 18 Uhr. Hatten wir kurz überlegt, gar nicht mehr zu erwähnen. Ist mir aber doch wichtig, dass ihr alle wisst. Bitte pünktlich erscheinen. Und die Wahlzettel werden also aus den Wahlurnen geholt. Die Stimmen werden ausgezählt. Im Fernsehen laufen am Abend die Sendungen zur Europawahl. Und dort werden die ganzen Hochrechnungen angezeigt. Letztes Mal war Toni ja auch bei der Bundestagswahl fleißig im Wahlbüro dabei.
Genau, also wen das interessiert, wie das Ganze dahinter, behind the scenes aussah, kann gerne auf unserem Instagram nochmal im Highlight nachgucken.
Und diese Hochrechnung, die ihr im Fernsehen seht, finde ich auch immer super spannend. Ich gucke ja keinen Sport, aber Wahl gucke ich super gerne. Die zeigt ein geschätztes und ein berechnetes Ergebnis. Das geschätzte Ergebnis verändert sich immer wieder. Im Laufe des Abends werden immer mehr Stimmen ausgezählt und die Hochrechnung wird immer genauer. Am Tag nach der Wahl erfahren wir das endgültige Ergebnis der Wahl, was, wenn wir mal in die USA schauen, auch ganz schön schnell ist, wenn wir mal so drüber nachdenken.
Ja, da kann es ganz schön lange dauern. Da haben die aber auch noch ein anderes System. Da schauen wir uns vielleicht, wenn wir gut sind, auch zur diesjährigen US-Präsidentenwahl an. Wir kommen jetzt aber wieder zurück zum EP, denn jetzt bestimmen diese endgültigen Ergebnisse dann, wer ins EP kommt. Und jedes Mitgliedsland hat eine feste Anzahl von Sitzen. Als bevölkerungsreichstes Mitgliedsland hat die Bundesrepublik Deutschland 96 Abgeordneten und damit auch die meisten ParlamentarierInnen. Wie wir diese Sitze verteilen unter den Parteien, das liegt bei uns.
Bei uns, as in bei uns Wählenden.
Ja, das liegt bei uns, wie wir unsere Stimme verteilen, klar. Aber auch, wie die Sitze verteilt werden unter den Menschen, die kandidiert haben, unter den Parteien, die sozusagen Listen ins Rennen geschickt haben, das liegt an der deutschen Wahlordnung und der deutschen Bundesregierung. Also das haben wir Deutschland mal festgesetzt, wie wir die verteilen.
Wie in den einzelnen Mitgliedstaaten die Abgeordneten konkret gewählt werden, das ist tatsächlich bisher noch gar nicht vorgeschrieben. Die Wahl erfolgt nicht nach einem einheitlichen europäischen Wahlrecht und die einzelnen Mitgliedstaaten dürfen die Wahl nach ihrem nationalen Wahlsystem durchführen. Gleich sind hier nur die Prinzipien der Wahl. Sie müssen allgemein, frei, direkt und geheim sein.
Genau. Und kommen wir jetzt nochmal zu der Frage der Regierung zurück, die es ja in der EU eigentlich nicht gibt. Aber wir schauen uns mal an, wie die höchsten Posten besetzt werden und somit wer wofür zuständig ist.
Also, wenn dann alle Stimmen ausgezählt, der Sekt ausgetrunken und die Tränen vergossen sind, was passiert dann?
Dann haben sich die neuen Europaabgeordneten in Fraktionen zugehörig gefühlt und sich denen angeschlossen. Und diese Fraktionen nominieren dann einen oder eine Abgeordneten für den Posten als Präsidentin des Europäischen Parlaments. Und diese wird dann von allen Abgeordneten per geheimer Abstimmung für die Dauer von 2,5 Jahren, das heißt für die halbe Wahlperiode des Parlaments, gewählt. Eine Wiederwahl ist auch zulässig. Und die Präsidentin, wir haben derzeit eine Präsidentin, deswegen werde ich auch Präsidentin sagen, die Präsidentin vertritt das Europäische Parlament nach außen und in seinen Beziehungen zu den übrigen Institutionen der EU.
Wer ist das denn im Moment?
Stand zum 01.01.2024 ist die Präsidentin Roberta Metsola. Sie ist eine Abgeordnete aus Malta und sie gehört der Fraktion der EVP an, der die meisten unserer CDU- und CSU-Abgeordneten auch angehören. Und sie wurde tatsächlich nach dem sehr plötzlichen und schockierenden Tod des vorherigen Präsidenten David Maria Sassoli in der zweiten Hälfte der 19. Legislatur EP-Präsidentin. Das heißt, sie hat jetzt gerade erst ein Mandat quasi hinter sich, wenn die Wahlen anstehen, und kann nach der Europawahl tatsächlich auch noch einmal wiedergewählt werden.
Weiter geht's mit der Präsidentin des Europäischen Rats. Der Rat wählt auch seine eigene Präsidentin oder seinen eigenen Präsidenten durch eine qualifizierte Mehrheit. Qualifizierte Mehrheit heißt 55% der EU-Länder und 65% der gesamten EU-Bevölkerung.
Ja, auch hier wird das Amt für eine Amtszeit von 2,5 Jahren ausgeübt und kann auch einmal verlängert werden.
Derzeit ist der Präsident des Rats, auch mal wieder ein Mann, Charles Michel. Habe ich das richtig ausgesprochen?
Charles Michel.
Sehr schön. Zuvor war Charles belgischer Premierminister und würde in Deutschland, wenn wir es mal vergleichen wollen, in derselben Fraktion wie die FDP sitzen.
Genau. Und damit ist er auch der einzige Präsident im aktuellen Bund sozusagen. Wenn wir nämlich uns die Europäische Kommission angucken, dann haben wir da auch gerade eine, sogar eine Deutsche. Aber ich will jetzt noch nicht vorgreifen. Wir gehen noch mal einmal zur Theorie. Denn nach der Wahl hat der Europäische Rat auch die Aufgabe, eine Kandidatin oder einen Kandidaten für das Amt des oder der Präsidentin der Kommission vorzuschlagen.
Der oder die Chefin in der Kommission wird dann vom EP mit absoluter Mehrheit bestätigt. Da bei der Wahl des Kandidaten oder der Kandidatin das Ergebnis der Europawahl berücksichtigt werden muss, kommt die vorgeschlagene Person in der Regel auch aus der größten Fraktion im Parlament.
Genau. Und diese gewählte Präsidentin oder gewählte Präsident überträgt dann an die 26 Kommissionskandidatinnen, jeweils ein Mitglied pro EU-Land, die politischen Ressorts, nachdem diese KommissarInnen dann auch vom Parlament in den jeweils relevanten Ausschüssen bestätigt wurden, bilden sie die Leitung der Kommission mit. Diese Struktur an Präsident und inhaltlich verantwortlichen KommissarInnen ähnelt am ehesten, würde ich sagen, unserer Regierung mit Kanzler und MinisterInnen.
Mit dem großen Unterschied, dass sich die Zahl der KommissarInnen, was wir ja mit MinisterInnen jetzt vergleichen würden, sich erst dann ändert, wenn sich an der Anzahl der Länder in der EU was ändert.
Genau.
Es gibt zurzeit 26 KommissarInnen und eine Präsidentin, da jedes Mitgliedsland der EU in dieser Struktur repräsentiert sein soll. Sie sollen in ihren Entscheidungen unabhängig sein und nur die gemeinsamen Interessen der Union, nicht die ihrer jeweiligen EU-Herkunftsstaaten vertreten. Also nicht sagen, boah, ich will das jetzt aber für Deutschland durchsetzen, sondern eben für die Fraktion. Die Amtszeit der KommissarInnen entspricht der 5-jährigen Legislaturperiode des Europäischen Parlaments, dem sie gegenüber verantwortlich sind und dass sie jederzeit auch wieder abwählen kann.
Das stimmt, da ändert sich auch manchmal was. Manchmal werden diese KommissarInnen auch tatsächlich sage ich mal, zurückgehen in ihr Herkunftsland und da vielleicht doch noch MinisterInnen werden oder ein anderes Amt übernehmen. Das haben wir auch gerade im letzten Jahr noch ein paar Mal gesehen.
Und wie du ja gerade schon angeteasert hast, ist eben derzeit die deutsche Kommissarin auch Präsidentin. Und das ist Ursula von der Leyen.
Ja.
Die CDU-Politikerin kannte man auch in Deutschland schon zuvor. Und zwar, weil sie unsere deutsche Verteidigungsministerin war und davor Arbeitsministerin und davor Familienministerin.
Ja, sie kommt tatsächlich auch aus einer sehr politischen Familie und kennt sich auch wirklich jetzt, kann sie ja beweisen, in sehr vielen Bereichen aus. Die Frage, ob sie unsere deutsche Kommissarin bleibt, das finde ich ganz schön spannend. Im Prinzip haben wir nämlich im Koalitionsvertrag 2021 nach den letzten Bundestagswahlen festgelegt, dass das Vorschlagsrecht für die europäische Kommissarin oder den europäischen Kommissar bei Bündnis 90 Die Grünen liegt, sofern die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt.
Warum nur, wenn die Kommissionspräsidentin nicht aus Deutschland stammt?
Das wurde halt so verhandelt. Die regierenden Parteien, die da diesen Koalitionsvertrag halt sich hingesetzt haben und gesagt haben, okay, wie geht's dann weiter mit der EU und was können wir uns noch rausverhandeln? Die Grünen haben sich halt rausverhandelt, dass das Vorschlagsrecht bei denen liegt für die nächste Kommissarin. Aber die Realität ist natürlich, dass wir gerade eine deutsche Kommissionspräsidentin haben. Und wenn da ganz Europa hinter der steht und sagt, ja, wir wollen nochmal mit von der Leyen, dann machen wir das nochmal. Und dann sollte auch den Grünen sozusagen klar sein, wir haben mehr davon, eine Präsidentin zu haben, als irgendeinen Kommissar, der vielleicht aus unseren eigenen Reihen kommt, wenn die Präsidentin von uns kommt. Und dazu muss man auch sagen, dass Ursula von der Leyen mit dem Green New Deal natürlich nicht 100% grüne Politik macht, aber schon grünere Politik macht, als auch viele ihrer eigenen CDU-CSU-KollegInnen das hätten. Und so auch die Grünen, denke ich, nicht dagegen wären, wenn sie da im Amt bleibt.
Die Grünen könnten also nur dann ein oder eine der ihren in die EU-Kommission entsenden, wenn von der Leyen 2024 nicht mehr für ihr derzeitiges Amt in Frage kommt.
Ja, das finde ich auch alles ziemlich politisch und auch eine ziemlich lange Antwort, ehrlich gesagt, für die Frage, wer regiert eigentlich?
Ist ja aber auch alles wichtig. Eine Sache haben wir nämlich auch noch zum Schluss.
Ja, in der Wer regiert eigentlich Folge haben wir ja noch einen anderen Begriff in unserem Ballett gehabt, und zwar die Opposition.
Ja, und die Opposition, die gibt es hier gar nicht, da wir eben keine Regierung haben und keine Koalition, die dadurch eben dann auch keine Opposition haben kann.
Ja.
Habe ich das richtig gesagt?
Ja.
Das hängt dann also mit den Aufgaben der Institution zusammen, aber natürlich auch damit, dass hier nicht nur parteipolitische Interesse eine Rolle spielen, sondern auch nationale und regionale und fraktionspolitische Interessen.
Genau. Also wir kommen halt nicht so zusammen oder sitzen uns gegenüber wie eine rechte oder eine linke Partei, sondern wir haben auch noch irgendwie alle gemeinsame Interessen, länderübergreifend in den Fraktionen, im EP, aber auch fraktionsübergreifend, wenn man nur sein Land vertritt, wie zum Beispiel im Rat.
Ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor wie im Ruderboot und jeder hat aber ein anderes Ruder. Das heißt, jeder muss so ein bisschen seine eigenen Stärken und Schwächen finden, um richtig zu rudern, damit alle gleich stark rudern können. Ergibt das Sinn?
Jein. Also ich weiß genau, was du meinst und das ergibt auch Sinn, nur das Bild kann ich nicht so ganz mit der EU vergleichen, aber das liegt nicht an dem Bild, das liegt an der EU.
Also in a perfect world hätten alle bunte, verschieden hergestellte Ruderbretter.
Wie heißt Ruder? Die?
Ruder. Ruder. Und würden versuchen, alle zu 26 in die gleiche Richtung zu rudern.
Ja, das wäre ganz toll. Aber natürlich hast du halt andere Länder, die andere Klima, andere Wirtschaften, andere Kulturen haben, andere Schwerpunkte und Interessen. Und dann hast du natürlich in den Ländern und auch über alle Länder hinweg irgendwie andere Parteien, andere Fraktionen, die zusammen agieren. Und ja, und irgendwer soll das eigentlich regieren. Und auch da, Gott sei Dank, muss ich sagen, haben wir nicht eine Person, die die Macht über ganz Europa hat, sondern das halt aufgeteilt auf diese drei großen Institutionen. Wenn wir jetzt von den Tops der EU reden, dann sind das meistens die Präsidentin oder den Präsidenten der SEP, des Europäischen Rats und der Kommission.
Ganz schön spannend. Ich habe heute ordentlich was gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Und damit sind wir auch schon fast am Ende unserer Europawahlstaffel. Eine Folge haben wir noch.
Genau, eine Folge Theorie kommt noch oder eher Allgemeines, was sich auch über die nächsten EU-Wahlen quasi nicht verändern wird. Wir reden in der nächsten Folge nämlich nochmal einmal darüber, was eigentlich in Straßburg passiert. Da geht es nochmal nur ums EP und was die ganzen ParlamentarierInnen da machen, wie sich die Woche da abläuft und warum eigentlich alle da einmal im Monat hinfahren.
Also wir hören uns in 2 Wochen.
Genau.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Bis dann.
Das war Was wählst du eigentlich? Die EU-Edition. Hast du noch Fragen, Anregungen oder Liebesbriefe? Schreib uns einfach eine E-Mail oder auf Instagram.
Dieser Podcast wurde produziert von uns, Vic und Toni. Dir hat's gefallen und du möchtest uns unterstützen? Folg uns auf Instagram. Lass uns einen Review da oder lad uns auf Fanmatcher ein. Wie das funktioniert, das findest du auf unserer Homepage.